Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag.
Wir werden spätestens im Jahre 2038 keine Braunkohlekraftwerke mehr in Deutschland haben. Wir haben eine Revisionsklausel, die vorsieht, dass man in der 20er Jahre überprüft, ob der Ausstieg gegebenenfalls noch etwas schneller vonstatten gehen kann. Wir haben eine Lösung gefunden, die es nicht mehr notwendig macht, den Hambacher Forst zu roden.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute zum Ergebnis des Kohlegipfels. Gleich dazu Einschätzungen. Außerdem in dieser Sendung das erste Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Wie wird es in Peking bewertet? Und noch einmal China. Die EU-Wirtschaft zieht eine ernüchterte Bilanz des chinesischen Großprojekts Seidenstraße. Und die griechische Wirtschaft, lange Zeit das europäische Sorgenkind, befindet sich anders als die deutsche auf einmal in einem starken Aufschwung. Zunächst aber schalten wir in den Handelssaal nach Frankfurt am Main, wo ich meinen Kollegen Konrad Busen begrüße. Herr Busen, Bundesregierung, Länder und Betreiber haben einen genauen Fahrplan für den Kohleausstieg bis 2038 vorgelegt. Für das vorzeitige Abschalten von Kraftwerken bekommen die Betreiber Entschädigungen von insgesamt 4,35 Milliarden Euro. Und eine wesentliche Summe dürfte an RWE gehen. Die Aktie hat letzte Woche schon nach den ersten Nachrichten dazu einen Sprung gemacht. Wie kam das Kohleergebnis heute an?
Die Aktie von RWE macht nochmal einen Sprung, und zwar von rund 2%. Und dazu sollte man auch wissen, dass die Aktie letztes Jahr zu den großen Gewinnern im DAX gehörte, sodass im Moment seit Anfang des Jahres 2019 ein Plus von rund 58% da hingelegt worden ist. Etwas mehr als 30% hat seit Anfang letzten Jahres die Aktie von Uniper zugelegt. Das ist ja der Betreiber dieses Kohlekraftwerks Datteln in der Nähe von Recklinghausen im Ruhrgebiet, das jetzt doch noch ans Netz gehen darf. Heute steigt der Aktienkurs von Uniper ein weiteres 0,5% nach oben.
Lassen Sie uns das Ganze etwas einordnen. Der Kohleausstieg ist ein Mammutprojekt, auch ein Mammutgeschäft. Noch einmal für die Stromproduzenten.
Ja, das möchte ich vertiefen mit Josef Auer. Er sitzt hier neben mir. Er ist bei der Deutschen Bank Research einer der besten Experten für die Energiebranche. Herr Auer, die Versorger profitieren offenbar deutlich von diesem Kohlekompromiss.
Das zeigt, wie rational die Märkte reagieren. Das heißt, davor wurden Risiken eingepreist, dass es nicht zu diesem Kompromiss kommt. Die Risiken sind jetzt aus dem Markt draußen. Von daher begünstigt das die Entwicklung der Unternehmen, und zwar nicht nur, was die Entschädigungsleistung betrifft, sondern sie haben ja auch in den letzten Jahren umgeswitcht, zum Beispiel auf Offshore-Wind und andere Dinge. Und das wird ja auch dadurch begünstigt, dass die Alternativen wegfallen.
Dieser Kohlekompromiss jetzt, macht er Sie zufrieden als Experte für die Energiebranche, oder gibt es was zu meckern?
Naja, man hätte auch ganz grundsätzlich ganz andere Wege einschlagen können. Man hätte die Umwelt besser bepreisen können. Das heißt, höhere CO2-Preise verlangen. Das hätte auch dazu geführt, dass die besonders emittierenden Energieträger wie die Braunkohle, aber auch die Steinkohle, es schwerer gehabt hätten im Markt. Das heißt, man hätte dann möglicherweise insgesamt wesentlich weniger von staatlicher Seite aufwenden müssen.
Sind eigentlich Ostdeutschland und Westdeutschland gerecht behandelt worden? In Ostdeutschland war es ja gerade dem Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff, sehr wichtig, dass da ein Kohlekraftwerk in Schkopau länger läuft. Und das läuft jetzt auch bis zum Jahr 2034. Ist es gerecht gelaufen?
Ich denke, Haseloff hat sich durchgesetzt, von daher ist er zufrieden. Und wenn er zufrieden ist, kann man auch sagen, dass Ostdeutschland zufrieden sein kann. Insgesamt werden ja üppige Milliardenbeträge für den Ausstieg bereitgestellt. Es hätte auch, wie gesagt, Alternativen gegeben. Und ich denke, aus Sicht der direkt Betroffenen, das heißt der Beschäftigten dort, ist das schon sehr zu begrüßen. Für den Steuerzahler sieht es ein bisschen anders da aus.
Ja, üppige Beträge fließen auch in die Regionen, in die Kohleregionen. Die bekommen 40 Milliarden Euro für den Umbau ihrer Wirtschaft. Wenn man sich mal anschaut, wie zum Beispiel der Strukturwandel im Ruhrgebiet gelaufen ist in den vergangenen Jahrzehnten, nachdem dort die Zechen geschlossen wurden, sind Sie zuversichtlich oder eher skeptisch, dass das Geld gut verwendet wird?
Ich denke, das Geld ist notwendiger im Osten als im Westen, weil im Westen, im Ruhrgebiet, gibt es natürlich auch Beschäftigungsalternativen für die Betroffenen. Im Osten ist das nicht so. Da müssen erst neue Wirtschaftsstrukturen aufgebaut werden. Die Bundesregierung hat da ja einiges versprochen. Man wird sehen, was sie hält und ob sie wirklich den Abstand zum Westen verringern kann, weil das wird schon eine wichtige Herausforderung, und ob die Politik wirklich weiß, was die besten Jobmöglichkeiten in der Zukunft sind, welche Branchen gut laufen, da gibt es doch Fragezeichen auch.
Bleibt die Stromversorgung verlässlich in Deutschland für Verbraucher, für die Industrie?
Die Stromversorgung in Deutschland bleibt verlässlich, wenn sich die Politik jetzt bei dem Ausbau der Erneuerbaren ähnlich engagiert zeigt wie bei den Subventionen, die sie jetzt bewilligt hat. Das heißt, sie muss auch durchsetzen, dass Windenergieanlagen an Land gebaut werden können, mit geringerem Abstand als bisher geplant und möglicherweise auch dann mit Entschädigungsleistungen für die Betroffenen. Und offshore muss es weitergehen und auch Biomasse und so weiter. Das heißt, da müssen wir Vollgas geben und man wird sehen, wie die Politik da sich zeigt.
Na, hoffen wir mal, dass die das in Berlin gehört haben. Das war Josef Auer von Deutsche Bank Research. Vielen Dank.
Ja, haben Sie bestimmt. Vielen Dank auch von hier an Herrn Auer. Herr Busen, schauen wir auf die allgemeine Börsenentwicklung heute am Tag 1 nach dem ersten Teilabkommen zwischen den USA und China.
Auch am Tag nach der Unterzeichnung des Abkommens blicken die Akteure am Aktienmarkt nicht sehr viel zuversichtlicher in die Zukunft, zumindest nicht hier bei uns in Frankfurt. Gestern an der Wall Street waren ja Dow Jones Index, S&P 500, Nasdaq nochmal auf neue Rekorde gestiegen. Hier bei uns der DAX, er pendelt heute um den Schlusskurs von gestern Abend herum. Im Moment steht er bei 13.415 Punkten.
Dann neue Umsatzzahlen von Beiersdorf, Tesa, das Klebstoffgeschäft, das ist etwas enttäuschend.
Ja, obwohl Tesa natürlich bei unseren Hörern als Verbrauchermarke bekannt ist, im Klebstoffgeschäft hat Beiersdorf auch jede Menge Industriekunden, und zwar weltweit. Deswegen bekommt das Unternehmen auch die weltweite Industrieschwäche zu spüren. Der Ausblick auf das Jahr ist zurückhaltend, und so gibt denn auch der Aktienkurs heute nach, und zwar 1,5%.
Warta, der Batteriehersteller, wir gucken jetzt fast jeden Tag auf die Aktie, meldet jetzt, dass die Produktion von Lithium-Ionen-Zellen ausgebaut wird. Wie ist Ihre Reaktion da bei Ihnen?
Ganz besonders positiv. Der Aktienkurs von Warta steigt allein heute im Handel um 6,3%.
Kochboxen laufen gut. HelloFresh hat seine eigenen Erwartungen übertroffen, auch die der Anleger?
Ja. Das hat die Anleger positiv überrascht und auch erfreut. Der Aktienkurs von HelloFresh, dem Lieferanten von Lebensmitteln in Kochboxen, plus 5,5%.
Und dann noch der Blick auf den Euro, die Anleihen und auf den Goldpreis.
Der Eurokurs pendelt wie gestern schon zwischen einem Dollar 11 und einem Dollar 12. Deutsche Staatsanleihen, da überwiegt heute etwas die Nachfrage. Deswegen hat die Bundesbank die Umlaufrendite noch mal niedriger berechnet als gestern mit minus 0,26%. Und der Preis für die Unze Feingold heute Mittag $1,555,97. Das ist $4,07 mehr als gestern.
Ja. Vielen Dank nach Frankfurt, Konrad Busen. Und die Börsen, auch die in Frankfurt, zu der wir gerade geschaltet haben, hat kaum ein anderes Thema im vergangenen Jahr so sehr beschäftigt wie dieses. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hatte nahezu täglich das Potenzial, die Kurse zu bewegen in die eine oder andere Richtung. Gestern am frühen Abend war es soweit. In Washington wurde feierlich ein Teilabkommen unterzeichnet. Gleichzeitig wurde klar, an den Zöllen wird sich vorerst nicht viel ändern. Über Nacht bis heute Morgen kamen die Reaktionen aus Fernost. Unser China-Korrespondent Steffen Wurzel fasst sie zusammen.
Wir haben Meinungsverschiedenheiten mit den USA. Wir streiten uns, aber als zwei große, verantwortungsvolle Nationen lösen wir unsere Konflikte. Das ist die Kernaussage, die kommunistische Führung heute über die Staatsmedien vermitteln will. Und der Handelsvertrag komme China zugute.
Liu He 表示,
angesichts des wachsenden Lebensstandards in China müsse das Land zusätzliche, qualitativ hochwertige Lebensmittel ohnehin importieren. So zitiert ein Nachrichtensprecher im Sender CCTV, Vizeregierungschef Liu He. Der hatte das sogenannte Phase-1-Handelsabkommen mit der US-Regierung gestern in Washington unterschrieben. Das Abkommen sieht unter anderem vor, dass China in den USA für rund 40 Milliarden US-Dollar zusätzlich Sojabohnen, Fleisch, Molkereiprodukte und andere Agrargüter kauft. Für weitere rund 160 Milliarden soll China außerdem Industriegüter in den USA kaufen, Flugzeuge zum Beispiel. In China leben 1,4 Milliarden Menschen. Waren im Wert von zusammen 200 Milliarden Dollar sind also keine zu große Angelegenheit für China. Das sagt Wang Honggang im Staatsfernsehen. Er ist Amerika-Experte am regierungsnahen Institut für internationale Beziehungen in Peking. Mehr Waren zu importieren, das ist ja ohnehin unser Ziel. Und das hat Generalsekretär Xi Jinping ja auch mehrfach gesagt. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sich während der Verhandlungen mit der US-Regierung nie persönlich zu Wort gemeldet zum Handelsstreit. Auch heute gab es von ihm kein Wort. Stattdessen trat in Peking Regierungssprecher Geng Shuang vor die Presse. Das Fazit des Phase-1-Handelsabkommens ist, dass es sowohl China als auch den USA zugutekommt und auch dem Rest der Welt. Chinas Zugeständnis, seine in vielen Bereichen immer noch abgeschotteten Märkte zu öffnen, wird heute in der Volksrepublik nicht groß erwähnt. Auch nicht, dass die kommunistische Führung versprochen hat, härter gegen Patentklau und Produktpiraterie vorzugehen. Entscheidend ist nach Ansicht von internationalen Analysten das, was das Phase-1-Abkommen zwischen den USA und China nicht regelt. Den Streit um Chinas umstrittenen Technologiekonzern Huawei etwa oder das Misstrauen gegenüber Chinas Streben nach technologischer Vorherrschaft. Auch der wachsende Einfluss der kommunistischen Staatsführung auf die Wirtschaft bleibt bestehen. Und vor allem die bereits verhängten gegenseitigen Sonderzölle auf Waren im Wert von hunderten Milliarden US-Dollar bleiben in Kraft. Insofern warnen heute Experten aus aller Welt davor, in das gestern unterzeichnete Handelsabkommen zu viel Gutes hineinzuinterpretieren. Stattdessen sei das Ganze vielmehr ein Waffenstillstand, eine Art Atempause im Handelsstreit.
Steffen Würzel berichtete, und wir bleiben in China. Es ist das Prestigeobjekt der chinesischen Regierung, die Initiative Neue Seidenstraße. Doch nur wenige Unternehmen aus der EU profitieren von deren Projekten. Das ist das Ergebnis einer Studie der EU-Handelskammer in Peking, die heute veröffentlicht wurde. Die Gründe: intransparente Ausschreibungsverfahren oder auch die Bevorzugung chinesischer Unternehmen. Die EU-Handelskammer warnt, dass europäische Unternehmen bei Chinas Megaprojekt Neue Seidenstraße das Nachsehen haben könnten. Axel Dorloff berichtet aus Peking.
Um große Worte ist China selten verlegen, wenn es um das Megaprojekt Neue Seidenstraße geht. Den wirtschaftlichen Austausch weltweit verbessern, heißt es dann. Oder den Wohlstand aller Länder erhöhen. Und natürlich auch die Neue Seidenstraße als goldener Weg zum gemeinsamen globalen Aufschwung. Guckt man dann genauer hin, tritt zumindest für europäische Unternehmen die große Ernüchterung ein. Die wenig befahrene Straße, so lautet übersetzt der Titel einer aktuellen Untersuchung der Europäischen Handelskammer in China. Kammerpräsident Jörg Wuttke.
Das Ziel der Studie war zu zeigen, was bei dem Belt and Road Idee von den Chinesen für uns bei rausspringt. Also was ist für europäische Industrie dabei zu holen? Und das Ergebnis war etwas niederschmetternd. Gerade mal 20 Firmen waren in dieses Projekt eingebunden.
Die Belt and Road Initiative, so das offizielle Label der Chinesen für die neue Seidenstraße. Ein Handelsnetzwerk zwischen Asien, Afrika und Europa. China finanziert in anderen Ländern massiv in neue Häfen, Zugstrecken, Straßen und andere Infrastrukturprojekte. Wang Yiwei ist Politologe an der Renmin-Universität in Peking. Er gilt als einer der renommiertesten Forscher zum Thema Neue Seidenstraße.
New market. We need diverse. We need Europe, so we pass through the Eurasian continent and reach Europe.
Beim Konzept der neuen Seidenstraße geht es vor allem um neue Märkte. Wir brauchen Diversifizierung. Wir brauchen Europa. Also überqueren wir den eurasischen Kontinent wie der Trans-Eurasia-Express. Es geht dabei um mehr Märkte für China, aber es trägt auch zum Wachstum der Weltwirtschaft bei. Die Länder brauchen China, um Zugstrecken und Infrastruktur zu bauen. Und wenn wir gemeinsam reich werden wollen, müssen wir unsere Straßen verbinden. Aber von gemeinsam reich werden kann laut der neuen Studie der Europäischen Handelskammer in China keine Rede sein. Nur 15% der europäischen Unternehmen gaben an, sich überhaupt für ein Seidenstraßenprojekt beworben zu haben. Profiteure sind bislang vor allem chinesische Stahl-, Bau- und Transportunternehmen, sagt EU-Handelskammerpräsident Jörg Wuttke.
Ich glaube, man ist auf chinesischer Seite ganz glücklich, denselben Flughafen oder denselben Hafen nochmal so zu bauen, wie man es vielleicht in Qingdao oder in Dalian gemacht hat. Und das Zweite ist, ich glaube, da ist schon eine relativ starke Vorgabe, chinesisches Geld nur für chinesische Produkte und den Rest, den man in China nicht hat, den kauft man zu. Und das sind dann diese 20 Firmen, die da unter Umständen ein kleines bisschen bei rausbekommen. Die Forderung ist, seid transparenter, seid offener und seid nicht dieser One-Stop-Shop, der für uns nicht zugänglich ist.
Aber zum Fazit der EU-Handelskammer in China gehört auch, dass Europa von China lernen könne, wie man ein Projekt bewirbt. Belt and Road bzw. neue Seidenstraße hat mittlerweile fast jeder schon mal gehört. Kaum einer kennt aber das europäische Gegenstück mit dem sperrigen Titel EU-Asien-Konnektivitätsstrategie, das seit September 2018 existiert. Was europäische Firmen zu bieten haben, wenn es darum geht, Infrastruktur aufzubauen, spielt derzeit eine untergeordnete Rolle. Auch in Chinas Megaprojekt der neuen Seidenstraße.
Axel Dorloff. Und von China wieder zurück nach Europa. Als Saft und kraftlosen Aufschwung hat der Bundesverband der deutschen Industrie heute die neuen Zahlen zum deutschen Wachstum kommentiert. Im vorigen Jahr hatte das Bruttoinlandsprodukt nur um 0,6% zugelegt. Ganz anders das einstige Sorgenkind Griechenland. Der Tourismus boomt, die Baubranche ist im Aufwind. Die griechische Wirtschaft geht mit großem Optimismus in dieses Jahr. 2,8% Wachstum könnte es in 2020 geben. Thomas Bormann ist für uns in Athen der Frage nachgegangen, woran das liegt.
Griechenland hat einen entscheidenden Standortvorteil, den Deutschland nicht bieten kann.
We have unemployment.
Wir haben Arbeitslosigkeit, sagt Wirtschaftsprofessor Panayotis Petrakis von der Universität Athen. Wenn in Deutschland ein Investor Arbeitskräfte suche, dann finde er keine. Er kann seinen Plan dann nicht umsetzen und es gibt kein Wachstum, so Professor Petrakis. In Griechenland sei das anders.
Hier ist es so, wenn ein Investor im Baugewerbe oder im Tourismus Arbeitskräfte sucht, dann findet er sie schnell. Er stellt Leute ein, die bisher arbeitslos waren. Damit schafft er Wachstum, so einfach ist das.
Die Arbeitslosenquote in Griechenland liegt bei knapp 17%. Sie soll in diesem Jahr dank des Wachstums auf etwa 15,5% sinken. Viele werden in Hotels oder Restaurants eine Beschäftigung finden. Der Tourismus ist nach wie vor der Motor der griechischen Wirtschaft. Das war sogar während der schlimmsten Krisenjahre so, weil Griechenland damals mit Billigangeboten Urlauber anlockte und weil andere Mittelmeerländer ganz andere Probleme hatten. Unruhen in Ägypten, Terroranschläge in Tunesien, ein Putschversuch in der Türkei.
Vor 4-5 Jahren stand die ganze Region um uns in Flammen. Da war es für uns in Griechenland leicht, neue Touristen anzulocken. Aber die müssen wir jetzt halten und das gelingt. Es kommen sogar ausländische Investoren. Die kaufen Hotels, die während der Krise in die Pleite gestürzt waren. Die Investoren renovieren die Hotels, das lockt wiederum neue Touristen an. So gibt es allein schon innerhalb des Tourismussektors einen Aufschwung.
Und wie sieht es in den Touristenvierteln aus? Die Tavernenwirtin Sula in der Athener Altstadt sagt,
ich persönlich als Unternehmerin kann sagen, ja, es ist ein wenig besser. Ich weiß nicht, wie viele Millionen zusätzliche Touristen nach Griechenland kommen. Bei mir in der Taverne sind es etwa 10% mehr Gäste als vor einem Jahr.
Es geht aufwärts, vor allem im Tourismus und in der Baubranche. Auch für gut ausgebildete Uni-Absolventen gibt es jetzt wieder mehr Jobs, vor allem im IT-Bereich. Das Gute an der IT-Branche ist, so Professor Petrakis, man müsse nicht zuerst Millionen in den Bau einer Fabrik investieren, sondern man brauche lediglich eine gute Idee und Internetanschluss. Petrakis selbst leitet an der Athener Uni die Abteilung für E-Learning-Programme in Griechenland. Er und seine Mitarbeiter entwickeln Programme für computergestütztes Lernen in Schulen, Universitäten und der Privatwirtschaft.
If you go around, all the floor is around us. You will find 50 people.
Wenn Sie sich hier auf dem Stockwerk umschauen, dann sehen Sie etwa 50 Mitarbeiter. Ich habe aber 550 Mitarbeiter. Wo sind die anderen? Nun, die arbeiten von zu Hause aus, überall in Griechenland, auch im Ausland, Australien zum Beispiel. Mein bester IT-Mitarbeiter lebt und arbeitet auf der Insel Kreta. Der ist nie hier.
Damit noch mehr Investoren kommen und noch mehr Arbeitsplätze entstehen, hat die neue konservative Regierung Griechenlands die Unternehmenssteuern gesenkt. So will sie das Ziel erreichen, dass die griechische Wirtschaft in diesem Jahr tatsächlich um 2,8% wächst.
Thomas Bormann, dank Rekordauslieferungen im Dezember haben die Autoverkäufe der Europäischen Union 2019 zugelegt, Holger Roman.
Einmal kurz durchschnaufen heißt die Devise bei Europas Autobauern. Das zurückliegende Geschäftsjahr 2019 hat den Herstellern am Ende doch noch ein unverhofftes Plus beschert. Nach Berechnungen des Branchenverbands ACEA wurden in der EU von Januar bis Dezember 1,2% mehr Fahrzeuge verkauft als im Jahr davor. Insgesamt beläuft sich die Zahl der Neuzulassungen auf gut 15,3 Millionen. In Deutschland lag das Absatzplus mit 5% am höchsten, deutlich über dem europäischen Durchschnitt. Zu verdanken hat die Autobranche die glimpfliche Jahresbilanz laut ACEA einzig und allein einem starken Schlussspurt im Dezember. Einen Monat davor hatten die Zahlen noch im Minus gelegen. Doch dann holte der Markt wider Erwarten noch einmal kräftig auf. Dafür sorgten vor allem die Kunden in der Bundesrepublik. Um mehr als ein Fünftel ging dort der Absatz im Dezember noch nach oben. Insbesondere die deutschen Autokonzerne Volkswagen, BMW und Daimler konnten ihre Zulassungszahlen und ihre Marktanteile steigern. Die Opel-Mutter PSA und Fiat Chrysler mussten dagegen Rückgänge verkraften. Beide planen eine milliardenschwere Fusion, mit der sie die allgemeine Flaute zu überwinden hoffen. Dass es 2019 trotz des kleinen Plus am europäischen Automobilmarkt nicht rund lief, muss sich die Industrie zu einem beträchtlichen Teil selbst zuschreiben. Laut Expertenmeinung waren die Hersteller auf die Einführung des neuen, strengeren Abgasteststandards WLTP in der EU vor über einem Jahr nicht ausreichend vorbereitet, was zur Folge hatte, dass die Verkaufszahlen auf breiter Front einbrachen.
Und die Wirtschaftspresseschau, die Kommentatoren sind wegen des bescheidenen Wachstums der deutschen Wirtschaft besorgt.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, dass die Binnenkonjunktur noch heiß läuft, kann nur den beruhigen, der die Zukunft des hiesigen Standorts bloß im Konsum sieht. Nach wie vor wird aber jeder vierte Euro in der Industrie erwirtschaftet, die man mitsamt dem übrigen produzierenden Gewerbe und industrienahen Dienstleistern auch im Jahr 2020 noch guten Gewissens als Rückgrat der deutschen Wirtschaft bezeichnen kann. Und diesem Rückgrat geht es nicht gut. In dieser Lage sollten deutsche Politiker und Firmen die Volkswirtschaft mehr von den internationalen Einflüssen abschirmen, meint die Süddeutsche Zeitung. Indem sie den Konsum stärken, der die Konjunktur gerade noch stützt. Trotz des langen Booms schrumpfte das Einkommen, das Arbeitnehmer wirklich verfügbar haben. Dies lässt sich durch Steuersenkungen für die breite Masse ändern. Und durch eine Einsicht: Auskömmliche Löhne, auch bei Dienstleistungen, sind kein Luxus. In Deutschland wuchert eine der größten Niedriglohnsektoren des Kontinents. Für Europas ökonomische Lokomotive ist das peinlich. Auto- und Kohlegipfel im Kanzleramt an einem Tag. Bringt das was? Ja, findet die Frankfurter Rundschau. In der Tat kann es für Land und Leute besser sein, sich in aller Ruhe erstmal an Merkels langen Tisch zu setzen. In der Krise 2008-2009 sind in solchen Runden sogar schon mal komplette Sonderregelungen über Kurzarbeit und Abwrackprämien ersonnen worden. Heute wie damals geht es nicht nur um Details. Klimapolitik, Verkehrswende und die Einführung künstlicher Intelligenz könnten sich schon bald zu ungeheuren Erschütterungen für Deutschlands Arbeitnehmer addieren. Merkel fürchtet, wie die Gewerkschafter, einen Fadenabriss zwischen der Politik und den ganz normalen Arbeitnehmern. Da nützen auch die besten politischen Absichten nichts mehr. Die neue Osnabrücker Zeitung vermutet, es wird, ähnlich wie in der Wirtschaftskrise vor gut 10 Jahren, eine Ausweitung des Kurzarbeitergeldes brauchen, um Betriebe zu entlasten. Gleichzeitig muss Weiterbildung gefördert werden, denn der Arbeitsplatz der Zukunft ist mehr als die klassische Produktion. Es braucht jedoch auch eine stärkere branchenübergreifende Verknüpfung. Und hier greift der Autogipfel im Kanzleramt zu kurz.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau. Damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Meier am Mikrofon. Ein Thema bei ihr dann: Kassenbon-Boykott am Studentenwerk Göttingen.